Behind Board Games wird unterstützt von spieletastisch.de.
Könnt ihr uns alle hören?
Ja. Jetzt bin ich ehrlich gesagt.
Einmal die Laola-Welle bitte.
Mach mich doch noch mal ein bisschen lauter.
Oh, wie süß ihr mitmacht. Das ist ja der Hammer. Sehr schön.
Gut.
Okay, wollen wir starten?
Ja, gerne. Bitte. Seid ihr ready da unten? Sehr gut.
Hey.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus und Hallo. Ich bin Chris und ihr seid nicht nur auf der BerlinCon 2026, sondern auch beim Podcast Behind Board Games. Denn diesen Talk, den ich euch gleich präsentiere, nehmen wir auf und ihr könnt es dann später im Podcatcher oder auf der Rückfahrt wahrscheinlich noch nicht. So schnell sind wir nicht. Nochmal nachhören. Und für alle, die hier sind, vielen Dank, dass ihr da seid. Eine illustre Runde von Menschen sitzt uns gerade gegenüber und hört zu, was wir heute zu sagen haben. Und da ich denke, dass es in einer Anmoderation nicht zu lange um den eigenen Kanal gehen sollte, legen wir mal direkt los und ich quetsche für euch die Jury der Goldenen Tatze 2026 aus. Bevor wir das aber machen, dachte ich, ich hole mal alle ins gleiche Boot. Vielleicht leben ja hier welche hinterm Mond und haben noch nie von der Goldenen Tatze gehört. Bevor wir so richtigen Deep Dive in das Thema machen. Die Goldene Tatze ist ein Preis für Autorinnen und Autoren. Der wurde 2025 im Jubiläum der BerlinCon zum 10-jährigen Jubiläum geschaffen und ist der Preis für die beste Neuheit der BerlinCon, also quasi Verkaufsstart auf der BerlinCon. Und gestiftet wurde das Preisgeld dieses Jahr von der Spiele-Location Place in Frankfurt am Main, von dem Brett- und Rollenspielgeschäft Würfelgasse hier in Berlin und der Berlin Brettspielcon. Und jetzt, ihr habt sie schon gesehen, sie sitzen mir nebenan. Ich bin wirklich schlecht mit diesem Mikrofon, aber das kriegen wir hin. Darf ich euch die Jury präsentieren? Zu meiner Rechten Silke Christensen aus dem Brettspielcafé Würfel und Zucker aus Hamburg. In der Mitte Katja Eisert aus der Spiele-Location Place in Frankfurt. Und ganz weit rechts, aber ganz nah in meinem Herzen, wie alle meine Jurymitglieder, die liebe Alexandra Alex Kämmerer, Content-Kreatorin, insbesondere mit ihrem Instagram-Account Brettspielhamster und dem Podcast Spielkulturerbe. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Chris.
Ja, ich bin auch froh. Endlich wieder BerlinCon!
So, ihr musstet gestern euer Werk verrichten und die Goldene Tatze verleihen. Und wer auch hier wieder hinterm Mond gelebt hat und es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, gewonnen hat Yubibo vom Autorenkollektiv Magnet aus Japan, Kusuke Takahashi, Natsumi Wada, Kayato Tabata und Momoka Nakayama. Rausgekommen im Deutschen von den hier anwesenden lieben Menschen der Edition Spielwiese. Damit erster Nachfolger des ersten Preisträgers, nämlich Compile von Michael Yang vom Pegasus Verlag im Deutschen. So, ich will euch direkt mal fragen, Alex. Einige konnten Yubibo ja jetzt auf der Messe schon ausprobieren. Ihr habt es ja dieses Jahr so gemacht, dass Freitag schon die Nominierten bekannt gegeben worden sind, damit alle so ein bisschen mal selbst Hand anlegen können ans Spiel. Kannst du uns ganz, ganz kurz mal ins Boot holen für die Leute, die noch gar nichts davon mitbekommen haben? Was ist denn Yubibo?
Yubibo ist japanisch für Finger und Holz und das ist eigentlich auch schon genau das, was wir tun. Wir nutzen unsere eigenen Hände als Spielmaterial, wir werden Teil des Spiels und benutzen kleine Hölzer, die erinnern so ein bisschen an Mikado, um uns zu verbinden. Also wir, wenn wir dran sind, decken wir eine Karte auf und da ist zum Beispiel der Zeigefinger des blauen Spielenden drauf. Dann sage ich, okay, also ich muss mich irgendwie mit deinem Zeigefinger verbinden. Ich nehme so ein Holzstäbchen und dann, Katja, gib mir mal deinen Finger. Genau, müsste denn so ein Stäbchen zwischen unseren Fingern gespannt werden. Das ist bei den ersten ein, zwei Stäbchen sehr trivial, sehr einfach. Und spätestens ab Stäbchen 8 und mit 3 bis 8 Personen wird das irgendwann ein richtig wildes Konstrukt und einfach auch eine ganz, ganz spannende Zusammenarbeit darin, das aufrechtzuerhalten, die Spannung zu halten und eben gemeinsam zu versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Und wem das immer noch nicht hart genug ist, der kann dann noch Bälle darauf balancieren. Auch die sind noch im Spiel dabei.
Das klingt auf jeden Fall herausfordernd, zumindest in einem Geschicklichkeitssinne.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch eine Frage der Kommunikation tatsächlich. Also es passiert sehr schnell, dass man sich auf den einen Finger konzentriert und dann sagt auf einmal der andere Spielende, der eigentlich gerade nur sozusagen stabilisieren soll, Leute, ich brauche gerade mehr Druck auf meinem Ringfinger. Ne? So. Und das ist einfach auch ein ganz, ganz tolles Miteinander sozusagen in diesem Konstrukt verschmelzen. Und du merkst es richtig, da ist dann so Spannung auf dem Körper. Und wenn wir es dann geschafft haben, dann lassen alle los und diese Stäbchen fallen. Und es ist irgendwie so, du bist halt wirklich physisch miteinander verbunden. Und das ist eine schöne, finde ich, eine schöne Manifestierung von dieser Metapher im Spielen, von diesem wir verbinden uns.
Wunderbare Überleitung, weil du gerade Kommunikation sagst. Katja, wir haben gestern erfahren bei der Preisverleihung vom lieben Lars, dass zwei der Autoren selbst mit taubstummen oder zumindest blinden Menschen zu tun haben. Ich kann es gerade nicht mehr komplett revidieren, also ihr könnt mich gerne verbessern, wenn ihr es noch genau wisst. Mir ist die Veranstaltung gestern so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil ich so aufgeregt war. Aber so ist es halt manchmal. Irgendwann ist immer das erste Mal. Wusstet ihr davon?
In der Tat ist es so, dass wir das nicht wussten, als wir den Preis festgelegt haben. Wir haben uns primär erstmal mit dem Spiel beschäftigt. Was bietet dieses Spiel? Was ist der Innovationscharakter dieses Spiels? Haben uns darüber ausgetauscht, was sehen wir an Potenzial in diesem Spiel und warum halten wir das für innovativ? Und als wir es dann festgelegt haben, haben wir gesagt, okay, ne, wir haben jetzt Autorinnen und Autoren in diesem Spiel mit dabei. Wer sind die eigentlich? Uns mal intensiver auch mit den Menschen dahinter beschäftigt. Und dadurch haben wir das rausgefunden, was letztendlich alles dahinter steckt. Und es ist dann nochmal für einen selbst so der Punkt, wo man sagt, hey, super, dass wir es schaffen, quasi ein Spiel, in einem Spiel quasi diese Verbindung zwischen Menschen zu entdecken, die wahrscheinlich, das werden wir hoffentlich von den Autoren und Autorinnen noch hören, auch deren Idee dahinter war, inklusiv dieses Spiel zu gestalten.
So, jetzt ist es ja so, Geschicklichkeitsspiele gibt es immer wieder. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, danke dafür, an mich selbst. Aber Preisträger haben wir relativ selten im Geschicklichkeitssektor. Silke, du bist ja eine kleine Geschicklichkeitsmaus, zumindest manchmal.
Silke Christensen, die Geschicklichkeitsmaus.
Das möchte ich gern irgendwo, ja. Nein, ich hätte eher erwartet, dass du gar nicht so die Geschicklichkeitsfan bist. Was hat Yubibo bei dir gemacht? Also warum habt ihr euch am Ende dafür entschieden? Natürlich ist eine Juryentscheidung eine demokratische Entscheidung. Es muss nicht einstimmig sein. Dazu kommen wir vielleicht auch später nochmal. Aber trotzdem habt ihr ja die Entscheidung getroffen und du trägst sie mit.
Ja, also ich muss sagen, wer mit mir Yubibo spielen soll, ist auf jeden Fall gestraft. Ich bin nicht besonders gut in Geschicklichkeitsspielen aller Art, auch aufgrund von körperlichen Einschränkungen. Trotzdem finde ich Geschicklichkeitsspiele fantastisch und dieser kooperative Charakter und dieses ständige im Spiel sein. Also es ist ja nicht so, dass du darauf wartest, bis du wieder dran bist, sondern du bist die ganze Zeit aktiv, du bist die ganze Zeit fokussiert. Es ist auch wirklich eine Herausforderung, das so zu machen, dass diese Stäbe halt nicht runterfallen. Wir haben es gestern Abend auch wieder gespielt. Also ich war dabei, deswegen waren wir nicht gut. Ich war, glaube ich, auch immer das Problemkind, was als erstes die Stäbe fallen lassen hat. Nichtsdestotrotz, ich mag auch unfassbar gerne Spiele, in denen ich nicht gut bin, weil es geht ja um die Allgemeinheit, die Spiele spielen und entdecken. Und ich finde, Yubibo ist ein ganz fantastisches Spiel, um sehr, sehr viele verschiedene Menschen miteinander in den Tisch zu bringen. Ich mag es vor allen Dingen gerne, wenn die Einstiegshürde sehr niedrig ist. Das heißt, du musst dich eigentlich 1000 Stunden lang erklären. Das finde ich super. Es ist auch komplett unabhängig vom Alter. Das heißt, es können wirklich die meisten mitspielen. Ich glaube, wenn du so Gicht hast, bist raus, aber alles andere sollte funktionieren. Und Sprachbarrieren haben wir nicht. Also insofern, ich finde, Geschicklichkeitsspiele machen ganz oft Dinge, die andere Spiele nicht können, weil du optisch siehst, was passiert und weil du sofort teilnehmen kannst und nachempfinden kannst, was da passiert. Und der Aufforderungscharakter bei Geschicklichkeitsspielen ist natürlich auch nicht wegzudiskutieren, wenn du Menschen siehst, die ein Geschicklichkeitsspiel und vor allem Yubibo am Tisch spielen. Du wirst darauf aufmerksam, du gehst hin, du hast Bock, das selber auszuprobieren. Also das ist auf jeden Fall für mich ein Grund, warum ich Geschicklichkeitsspiele liebe, obwohl ich selber nicht gut darin bin.
Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass der BerlinCon Award und auch andere Preise so ein Innovationspreis sind. Silke, kannst du nochmal sagen, ihr habt ja gestern so ein bisschen verlautbaren lassen, dass die Entscheidung sehr, sehr knapp war. Was war denn der Punkt, der dann am Ende den, ja, ich sag mal so, das dritte Jahr hervorgerufen hat für Yubibo? Kann auch jemand anders antworten, wenn Silke sich dafür nicht in der Lage sieht.
Ich glaube, das Ding ist, wir gehen immer zusammen in diese Diskussion. Ich meine, jetzt machen wir das erst seit 2 Jahren, aber wir gehen immer zusammen in diese Diskussion rein und sprechen über unsere Favoriten. Und es ist jetzt beide Jahre so gewesen, dass wir in dieses Gespräch gegangen sind mit so einem Gefühl von, ja, okay, das sind so die 2, 3 Spiele, die meine Favoriten sind, die deine. Dann diskutieren wir die Spiele durch. Und ich glaube, weder letztes Jahr noch dieses Jahr sind wir reingegangen mit, ja, das wird jetzt eh das. Sondern das ergibt sich in der Diskussion und gerade dann, wenn du anfängst, diese Spiele, die ja wirklich auch grundverschieden sind, gegeneinander antreten zu lassen und zu sagen, ja, das sind halt alles gute Spiele, deswegen haben wir sie auch nominiert. Das ist wirklich herausfordernd, möchte ich sagen. Und dann zu sagen, ja, es geht gar nicht darum zu sagen, ist das eine besser oder schlechter. Aber da wir eben ein Preis sind, der Autorinnen und Autoren auch mit einem Preisgeld versieht, ist für uns das Kriterium, was am Ende entscheidend ist, womit die Sache steht oder fällt, immer der Innovationscharakter und die Schaffenskraft und die kreative Kraft von Autorinnen und Autoren. Das ist für uns das letzte Kriterium, wo wir sagen, so, und daran messen wir es jetzt, weil genau die sind, die hier das Preisgeld kriegen. Und das wollen wir würdigen und wir wollen genau diese Leute, die so kreativ sind, mit dem Preis und mit dem Geld unterstützen, dass sie diese Arbeit weiterführen können, dass sie uns coole neue Ideen bringen können. Und ja, insofern, also ich kann für mich sagen, ich bin auch in dieses Gespräch reingegangen. Ich habe gar nicht gewusst, was gewinnt. Wirklich nicht. Und dann ging diese Diskussion los, die wurde immer intensiver. Und am Ende des Tages waren wir so, ja, warum war das eigentlich nicht gleich klar?
Ich glaube, was man da vielleicht noch so ein bisschen hinter den Kulissen erzählen kann, ist die Art und Weise, wie wir uns dazu austauschen. Also wir machen uns quasi ein Raum auf, wenn man es so beschreiben möchte. Und dann kommen erstmal unsere Gedanken. Also wir sprechen jede Person für sich darüber, was ist es eigentlich, was uns an diesem Spiel bewegt hat, warum wir das in die engere Auswahl gepackt haben. Und es ist so spannend, einfach aus verschiedenen Köpfen zu hören, was das Spiel mit einem macht. Und es führt auch dazu, dass die eine oder andere Person, oder mir zumindest geht es so, dann feststellt so, ha, ich hatte zwar dieses Gefühl dazu, aber ich hatte die Worte nicht. So, ne? Und jetzt sagt dann Silke oder Alex irgendwas, wo ich mir sage, ja, genau. Und dann ergänzt noch eine andere Person was. Und ich glaube, dieser offene Diskussionsraum, in den wir reingehen und einfach erstmal offen miteinander sprechen, ist das, was uns dazu bringt, am Ende eine Entscheidung auch zu treffen, weil wir uns quasi zu dem siegenden Spiel quasi hinbewegen. So kann man das irgendwie festhalten. Und auch dieses Jahr war es so, ich saß auch vor diesen 6 Favoriten und dachte mir so, what the fuck, wie? Und wir hatten auch zwischendrin so den Spruch, okay, 2, 3, können wir irgendwas machen? Also genau, aber dann in das Gespräch gestartet und ich würde mal sagen, wir brauchen immer so eine Stunde ungefähr, ist es so, wo wir dann wirklich intensiv in Klausur gehen, so würde ich das einfach mal formulieren.
Was ich noch hinzufügen möchte, wir stimmen nicht geheim ab an keiner Stelle. Also unsere Kommunikation ist die ganze Zeit ganz offen zugewandt und wir halten auch nicht hinterm Berg mit Meinungen und fetzen uns durchaus auch mal so ein bisschen. Hi.
Hör dazu.
Ganz genau.
Sehr schön. Ich habe nichts anderes erwartet bei euch dreien.
So ist es.
Das ist aber auch das Schöne irgendwie in so einer Jury-Konstellation, dass man natürlich offen diskutieren kann und am Ende vielleicht auch einfach aus mehreren Stimmen genau den richtigen Pick rauswählt. Und man hat euch gestern angemerkt, als ihr dann von Lars erfahren habt, was das Kollektiv ist und was dahinter steckt, dass ihr einfach für euch auch gesagt habt, wir haben genau die richtige Entscheidung getroffen.
Letztendlich, das habe ich gesagt.
Lars hat gestern noch hinzugefügt, was wir nicht wussten, dass das auch noch der Verlag früher mal ein Brettspielcafé war.
Tut mir leid, Lars, zu viele Blumen für dich.
Nee, tut mir leid, Alex.
Nein, alles gut. Ach, mir geht's nicht darum, wer welche Lorbeeren hat. Aber tatsächlich, also es gab diesen Moment der Überraschung. Das ist völlig richtig. Das hast, also im Prinzip inhaltlich völlig richtig. denn wir machen es bewusst so, dass wir nicht zu tief in die Recherche über die Autorinnen und Autoren gehen, bevor wir den Preis vergeben. Es kommt natürlich vor, jetzt wie zum Beispiel bei Nacht im Zoo, du hast die Packung in der Hand, du siehst Thomas Scholleck, ja, den Namen kennst du halt. So, aber auch da gehen wir dann nicht hin und sagen, oh, jetzt recherchiere ich nochmal, was bewegt den eigentlich, was hat der für eine private Geschichte, wie war seine Kindheit? Denn wir wollen natürlich am Ende des Tages sagen, der Fokus ist erstmal das Spiel und die kreative Schaffenskraft. Und wenn wir dann uns aber vorbereiten für die Verleihung, dann ist es uns ja wichtig, und das habt ihr ja auch dann gestern Abend gesehen, diejenigen, die dabei waren, dass wir jedes Spiel nochmal kurz vorgestellt haben und 2, 3 Sätze zu den Personen gesagt haben. Und das war wirklich so ein Moment gestern in der Vorbereitung, wo ich angefangen habe, wirklich diese Personen intensiv zu googeln, festzustellen, also der eine Autor ist taubblind geboren und hat damit ein Brettspiel gemacht. Und kann dabei mitspielen. Und das, also da war ich erstmal so, wow, wie cool ist es eigentlich, dass dieser Preis es schafft, genau an Menschen zu gehen, die so kreativ sind und sich sagen, das hält mich doch nicht auf. Ich spiele trotzdem mit anderen. Geil. Und deswegen war ich auch tatsächlich tief im Weg gestern. Deswegen habe ich Lars versucht, dazu auszuquetschen. Genau. Also so ist das gekommen. Aber es war natürlich auch gestern alles mega aufregend. Also es ist gar nicht schlimm, diese Frage, wer hat jetzt was gesagt? Völlig egal. Es ist cool, dass es die richtigen Leute trifft.
Das können wir wohl so festhalten. Ihr habt jetzt ganz viel darüber geredet. Am Ende ist es die Schaffenskraft, die euch für den Preis quasi wichtiger Parameter ist. Gibt es noch andere Parameter, die ihr beachtet? Also man kann ja auf mehreres achten, auf Wiederspielwert, auf den Aufforderungscharakter, den das Spiel in irgendeiner Art und Weise hat. Aber natürlich auch auf die Frage, bringt das Spiel Menschen zum Spielen, und dazu auch die Folgefrage, was ist für euch die goldene Tatze? Weil wenn man sich jetzt so das Spiel des Jahres, das Kennerspiel des Jahres anguckt, das sind ja Spiele, die wollen Menschen an einen Tisch bringen oder die Brettspielleidenschaft noch ein bisschen weiter erhöhen. Was für einen Stellenwert hat die goldene Tatze für euch, Katja?
Also für mich ist es so, die goldene Tatze ist erstmal ein Business-to-Business-Preis. Das ist das, worüber wir am meisten aufklären müssen, weil natürlich dann immer kommt so ja Vergleich mit Spiel des Jahres oder mit anderen großen Preisen. Wir sind nicht Business-to-Endkunden-Bereiche unterwegs, sondern es geht wirklich Business zu den SpielerautorInnen. Das ist schon mal der erste Punkt. Ich glaube, der ist wichtig zu verstehen, um auch greifen zu können, worum geht es in diesem Preis. Als Hunter mich damals angesprochen hat zu dem Thema, dass er die Idee hat, in diese Richtung so einen Preis zu machen und er in Richtung Spieleautorinnen und IllustratorInnen quasi denkt, ist er bei mir, was SpielautorInnen betrifft, offene Türen eingerannt, weil wir vom Place aus in Frankfurt schon immer viel dafür tun, SpieleautorInnen auf ihrem Weg auch mit zu unterstützen. So, das heißt, wir haben jetzt das eine, es ist ein Business-to-Business-Preis. Es stellt die SpielerautorInnen und deren Leistung erstmal in den Mittelpunkt. Also was ist der Charakter, den die da haben? Und dementsprechend ist für mich die relevante Sachen, und ich bitte sagt gleich auch nochmal was aus eurer Perspektive dazu, dass wir genau das quasi damit auszeichnen. Also die Leistung, die Kernidee, die in diesem Spiel drin ist, die Spieleautorin oder der Spieleautor quasi mit reingebracht hat. Denn am Ende des Tages ist die Wahrheit ja auch, eine Kernidee liefert ein Spielautor oder eine Spielautorin oder das, wie es erstmal funktionieren kann. Es fließt dann natürlich auch redaktionelle Arbeit rein. Das sind unterschiedliche Gewichtungen, wie viel dann der Verlag dafür tut, was dann noch beim Spielautor oder bei der Spielautorin liegt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was man in diesem Preis verstehen muss. Es geht nicht darum zu sagen, das ist jetzt das Spiel überhaupt im Fokus von allem Wiederspielwert, Spielanleitung toll, Grafikdesign toll, Illustration toll, sondern wir, natürlich gehört es zu dem Spiel dazu, aber der Kern ist die Innovation, die in diesem Spiel steckt. Und das kann auch sein, bekannte Mechanismen so wieder clever zu verzahnen, dass es was Neues, Innovatives hervorbringt.
Also ich glaube, man sieht auch an der Auswahl von Spielen, die wir sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr haben, dass wir nicht irgendwie auf irgendwas Bestimmtes abonniert sind und auch von dem Schwierigkeitsgrad her da eine sehr breite Bandbreite abdecken. Ich glaube, was uns als erstes hookt, ist so dieses, wie
cool finde ich das Spiel, wenn ich es gespielt habe, will ich es eigentlich sofort nochmal spielen. Und dann ist es bei uns schon eher so, dass wir sagen, das sind Spiele, die sollten wir uns auf jeden Fall nochmal näher angucken, weil die haben in uns so eine innere Begeisterung ausgelöst. Und da wir alle extrem viel spielen, ist es auf jeden Fall eine Aussage, dass wir sagen, boah, ich hätte jetzt richtig Bock, sofort nochmal.
Alex, möchtest du noch was hinzufügen?
Ich kann mich dem tatsächlich einfach nur anschließen. Es ist auch so ein Gefühl von, wie oft zieht man es denn dann wieder aus dem Regal? Und also für mich gab es bei Yowibo wirklich so einen Schlüsselmoment. Da waren wir an einem unserer Abende, wo wir getestet haben im Place. Und parallel lief aber noch eine Veranstaltung. Und dann war Katja eben auf der Veranstaltung. Und ich hatte noch ein paar andere Freunde, die auch da waren, mir geschnappt. Wir hatten uns an den Tisch gesetzt. Und eigentlich hast du auch noch so im Hinterkopf, okay, wir müssen jetzt noch die und die und die Neuheiten spielen. Wir haben noch zu tun. Und dann kam aber jemand Neues noch dazu, der so ein bisschen kritisch war irgendwie so, was spielen wir denn jetzt, weiß nicht, eigentlich keinen Bock. Und ich habe dann wieder zu Yowibo gegriffen. Also es war dann wieder so ein Moment von, ach eigentlich, ach komm, ich zeig dir das mal, dann hast du wieder Bock. Und dann können wir nochmal Sachen spielen, die ich sozusagen noch abarbeiten muss. Und das sind so Momente, in denen du sagst, ah eigentlich ja doch nochmal. Also das war für mich der Moment, wo ich wusste, es landet bei mir auf der Favoritenliste.
Ihr habt es gerade schon angesprochen, die Spiele, die ihr nominiert habt letztes und dieses Jahr, sind sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt könnte man ja sagen, naja, sie sind halt so unterschiedlich, dass sie eigentlich nicht miteinander vergleichbar sind. Wie habt ihr das wahrgenommen? Weil am Ende müsst ihr ja eine Entscheidung treffen und ihr müsst vielleicht ein Yowibo gegen ein Arytmic oder ein Wine and Cheese, was ja ganz, ganz andere Spiele einfach sind, vergleichen und anhand von Parametern oder Entscheidungen zu sagen, okay, Yowibo ist in Kategorie X besser.
Das war die Hölle. Also es war so schlimm. Es war so schlimm, dass ich zum Schluss gesagt habe, wisst ihr was, werft eine Münze.
Haben wir nicht getan.
Wir haben tatsächlich noch weiter so lange gesprochen, dass wir es auch tatsächlich inhaltlich vernünftig argumentieren konnten. Aber ich war an so einem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, es fällt mir so schwer zu sagen, X oder Y. Und ja, aber schlussendlich haben wir eine Entscheidung getroffen und ich glaube, die war auch sinnvoll und richtig. Und im Nachhinein hat sich gezeigt, dass das auch alles seine Gründe hatte. Manchmal hat es auch Gründe, warum wir Entscheidungen treffen, die wir vorher vielleicht gar nicht unbedingt kennen und wahrnehmen.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin gar nicht, also wie gesagt, ich bin nicht in das Gespräch rein mit, das Spiel wird es aus meiner Sicht auf jeden Fall. Aber im ersten Moment hättest du mich direkt vor unserem Gespräch gefragt, wie viel Prozent glaubst du, Yowibo wird der Sieger? Ich gesagt, weiß ich noch nicht so recht. Und im Gespräch mit euch war es dann wirklich so, als wir nochmal über diese Erlebnisse gesprochen haben, über den Innovationscharakter von, wir sind Teil des Spielmaterials. Das war einfach so ein Moment, wo ich dachte so, ja. Ja, eigentlich schon. Und dann gab es wirklich so einen Moment, in dem Katja und ich, glaube ich, ich weiß nicht, 3 Minuten ins Leere gestarrt haben, weil wir uns beiden erstmal so, Sekunde, ich muss einfach gerade denken, ich brauche mal gerade. Und am Ende saßen wir auch so da so, doch.
Weißt du noch den Moment, wir waren so in uns und sind das nochmal durchgegangen und dann sagte ich irgendwann so, okay, wir tippen jetzt in unsere Handys, auf was für eine Conclusion wir so in uns gekommen sind, damit quasi der Moment nicht so, man schwankt vielleicht noch, was die andere Person sagt und dann tippen wir das ins Handy und zeigen uns das und dann so, okay, dann Yowibo. Das war so vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das war.
Es ist sehr schön, dass ihr aus dem Nähkästchen plaudert, das freut mich sehr. Ich möchte mal ein Jahr zurückgreifen, weil ich mitbekommen habe, dass der Talk, den wir hier gerade heute machen, natürlich auch so ein bisschen der Wunsch der Community ist, zu verstehen, wie ihr Entscheidungen getroffen habt. Wie war das denn, also wenn ihr euch noch erinnern könnt, ist jetzt ein Jahr her, wir haben alle kleine Kurzzeitgedächtnisse manchmal, wie war das denn letztes Jahr bei Compile? Ich habe mal nachgeguckt, was so mit nominiert war, also eine Auffrischung für alle anderen. Naishi von Boardgame Circus, Spektakulär von Strohmann, Duell um Cardia, 50 und Lacuna waren noch mit auf der Nominierungsliste. Was hat denn damals Compile den ausschlaggebenden Punkt für euch gegeben?
Also tatsächlich muss ich sagen, ich hatte dieses Jahr ein krasses Déjà-vu. Und zwar letztes Jahr hatten wir ähnliche Diskussionen, ähnliche Situationen. Und es war genauso, dass wir, bevor wir den Finalisten halt dann ausgewählt haben, auch alle nicht wussten, was es werden wird und uns an den Tisch gesetzt haben und darüber gesprochen haben. Und ich würde auch fast sagen, sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr hatten alle Spiele, alle Finalisten hatten in meinen Augen die gleiche Chance. Und wenn mich vorher jemand gefragt hätte, wer gewinnt die Goldene Tatze, ich hätte tatsächlich nicht auf das Gewinnerspiel getippt im Vorwege.
Ich denke, was ich so wahrnehmen konnte, ist, dass wir im letzten Jahr alle, glaube ich, eher noch einen eigenen Favoriten mehr hatten, so vom Gefühl her. Dieses Jahr habe ich wahrgenommen, wir sitzen alle da, okay, alle sechs sind irgendwie gleich. Und im letzten Jahr, glaube ich, hatte jede Person so, ich glaube, das wird nicht so mit der Überzeugung, ne, ich bringe das jetzt durch und ich argumentiere dafür, sondern so ein Bauchgefühl, hättest du mich am Tag vorher gefragt. Ich hätte natürlich keine Antwort gegeben, aber hätte ich eine gegeben, hätte ich ein anderes Spiel genannt. Und dann sitzen wir da, wir machen diesen Raum auf und wir diskutieren und irgendwann gucken wir uns an. Ach so, ja, Compile. Ja, dann ist es Compile. Also natürlich geht die Diskussion länger, aber so kann man sich das letztendlich vorstellen. Wir hatten den gleichen Moment im letzten Jahr wie auch in diesem Jahr, vielleicht mit einer bisschen unterschiedlichen Voraussetzung, weil jede Person vielleicht eher so, das ist so meins und das ist eher so bei Silke und das ist eher so bei Alex. Und in diesem Jahr saßen wir alle da so, ja, da sind sie, was machen wir jetzt?
Ja, es war letztes Jahr auch wirklich spannend, weil wir in diese Diskussion gegangen sind und immer wieder an den Punkt kam, an dem wir sagten, ja, das macht Compile besser. Aber an der Stelle, ja, aber. Und zumal, man muss auch dazu sagen, wir hatten letztes Jahr ja auch 3 Zwei-Personen-Spiele auf der Liste. Und Compile ist ja eben auch eines dieser 2-Personen-Spiele, wo man dann halt auch immer wieder, ne, auch gerade in dieser Diskussion war es dann so, ja, würde ich jetzt zu einem 2-Personen-Spiel greifen, welches wäre es dann? Ha, also für den und den Aspekt, Compile. Varianz? Ja, das wäre dann Compile. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, so, sag mal, kann es sein, dass wir ständig Compile sagen? Und dann haben wir uns Compile geschnappt und haben wirklich so ein so Deathmatch-mäßig gesagt, so Compile versus X, Compile versus Y. Und ja, dann hat Compile halt jede dieser Diskussionen gewonnen. Und dann war der Drops gelutscht. Und ich fand es ähnlich dieses Jahr. Aber wir haben nicht diese Situation gehabt, dass wir gesagt haben, Yobibo ging das. Sondern es war mehr so, es hat sich immer weiter dahin entwickelt. Im Gespräch ist es immer mal so ein Spiel zur Seite und so, ah, nee, das eher nicht. Fühlt sich das gerade gut an, dass das jetzt auf den Stapel kommt? Und dann entwickelte sich das so gefühlsmäßig und irgendwann kam dann diese, so, wir müssen mal kurz 3 Minuten puffern. Und ja.
Ich glaube, was es dieses Jahr schwieriger gemacht hat, war die extremste Unterschiedlichkeit der Favoriten am Ende. Letztes Jahr, also wir gucken uns ja immer den gesamten Jahrgang, also beziehungsweise alle Einreichungen ein. Es sind ja mehr als 6, um es mal zu sagen. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, 54 und dieses Jahr hatten wir 38. Also es sind schon einige und dann gucken wir uns die Gesamtheit an. Dass das letztes Jahr 4 Zwei-Personen-Spiele waren, lag einfach schlicht und ergreifend daran, dass letztes Jahr der krasseste Zwei-Personen-Spiele-Jahrgang aller Zeiten war. Also ich finde, es ist letztes Jahr einfach so unfassbar viele, also auch außerhalb der BerlinCon, extrem gute Zwei-Personen-Spiele rausgekommen. Das war einfach Zufall. Und dieses Jahr war das so, dass wir fast so gesagt haben, so ja, es sind echt Geschicklichkeitsspiele, sind dieses Jahr schon auch ein Trend, den man auch auf der BerlinCon sehen kann. Es sind ein paar Spiele dabei, die wir nicht bewerten konnten, weil sie entweder nicht rechtzeitig angekommen sind oder uns nicht rechtzeitig eingereicht worden sind. Aber auch diese Spiele sind in diesem Segment der Geschicklichkeit durchaus etwas, also wir werden von diesen Spielen noch hören, auch wenn jetzt nicht auf dieser Bühne. Und das ist also quasi so ein Trend, aber das ist ja nicht so, dass irgendjemand sagt, lass uns mal, sondern das passiert einfach. Und es ist ein Zufall und es ist wirklich ein Zufall, dass dieser Jahrgang eben anders war als der letzte und der nächste wird auch wieder ganz anders sein.
Ihr habt es gerade schon angesprochen, ihr hattet dieses Jahr weniger Neuheiten als letztes Jahr. Lag das, also natürlich, das ist nur eine Mutmaßung, aber ihr habt ja diesmal eine starre Frist gesetzt, bis wann die eingereicht werden müssen. Denkt ihr, dass es daran lag oder gab es einfach dieses Jahr weniger?
Also es lag definitiv daran, weil es sind deutlich mehr Neuheiten hier, als uns eingereicht worden sind.
Aber also ich schätze mal, dass wir auch dieses Jahr wieder so auf um 50 bis 60 Berlin-Con-Neuheiten kommen. Wobei das natürlich auch die Einschränkung ist. Vielleicht sind nicht alle verfügbar zum Verkauf, sondern sind halt zwar final da und anspielbar, aber man kann sie nicht gleich mitnehmen. Dann sind sie bei uns im Preis raus. Trotzdem werden sie ja von den Besuchenden auf der Berlin-Con auf jeden Fall gesehen und wahrgenommen, wenn sie an den Tischen gespielt werden können.
Und man muss natürlich dazu auch sagen, dass was für die Tatze zugelassen wird, ist es eine Zeit zwischen 4 bis 6 Wochen, wo die vorher nicht im Verkauf gewesen sein dürften. Bedeutet, eine Berlin-Con-Neuheit für einen Verlag ist durchaus aus dem Spiel, was vielleicht 2 Monate vor der Berlin-Con schon rausgekommen ist und hier dann auch präsentiert werden kann, was vielleicht schon auf der Spiel doch auch gezeigt worden ist. Das wird ja durchaus auch als Berlin-Con-Neuheit deklariert, finde ich auch vollkommen fein. Wir mussten nur, ich sag mal, für unseren Preis auch irgendwelche Statuten festlegen, damit wir überhaupt eine Möglichkeit haben zu sagen, okay, worum geht es hier eigentlich und wie können wir die Einreichung möglich machen, an welche Fristen binden wir die? Und vielleicht dazu noch ergänzend gesagt, ist es natürlich so, dass in dem Gespräch mit Johannes damals auch klar war, wir wollen ja auch was für die Berlin-Con machen. Also es ist ein Berlin-Con-Preis und dementsprechend binden wir das natürlich auch an Bedingungen, dass es der Berlin-Con insgesamt natürlich auch was bringt.
Ich würde tatsächlich noch einen Gedanken ergänzen. Ich glaube auch, dass manche Verlage sich vielleicht mich mit jedem Spiel getraut haben. Die Vermutung habe ich ein bisschen, denn gut, diesen Preis gibt es eben erst seit letztem Jahr und Compile war durchaus ein anspruchsvolles Spiel. Natürlich kann es dann passieren, dass man vielleicht den Eindruck gewinnt, okay, diese Jury mag einfach gerne so Hirnzwirbler. Ich für meinen Teil, und das möchte ich auch gerne einfach nochmal betonen, ich gebe diesen Spiel auch eiskalt einem Kinderspiel, diesen Preis auch eiskalt einem Kinderspiel. Wenn es das erfüllt, was wir uns wünschen, wenn es innovativ ist, wenn es Schaffenskraft zeigt, wenn es einen hohen Wiederspielreiz hat, wenn es für die Zielgruppe super funktioniert. Da kommen wir auch nochmal sozusagen auf diese Kriterien zurück, die du vorhin mal angesprochen hattest. Das hält uns überhaupt nicht auf. Und in dem Sinne auch nochmal die kleine Anekdote, dass Michael von der Edition Spielwiese, seines Zeichens der Chef, wohl kurz vorher von der Verlage, ich plaudere jetzt voll aus dem Nick, die sind gerade rausgegangen, also die hören es dann hinterher, dass ich das gepetzt habe, wohl kurz vorher zu seinen Mitarbeitenden gesagt hat, jetzt müssen wir unsere Standparty verlassen, wir gewinnen doch eh nicht. Ja. Ich habe ihn damit aufgezogen, während ich ihm seinen Gewinnerpin angesteckt habe.
Sehr schöne Anekdote und dann ist halt wieder die Überraschung größer, wenn man eh schon davon ausgeht. Ich hatte das Gespräch, Michael und Lars und so saßen hinter mir bei der Verleihung und da habe ich auch so mitbekommen, ja, wir sitzen jetzt hier so strategisch unklug, wenn wir aufstehen müssen und Lars so, wir müssen nicht aufstehen. Also die waren sich offenbar sehr sicher, dass sie es nicht gewinnen. Noch schöner, dass sie es gewonnen haben. Ihr habt es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ich muss einen kleinen Schritt zurück wagen. Ihr habt nämlich, oder Katja hat vorhin, ich hoffe, ich merke mir, wer was sagt, weil sonst wird es heute peinlich. Nein, Katja, du hast vorhin...
Immer.
Danke.
No pressure.
Danke für den Ohrwurm jetzt auch noch.
Seid lieb.
Din, 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 din.
Sehr schön. So, Contenance. Katja hat vorhin erklärt, dass es für euch eigentlich ein Business-to-Business-Preis ist. So. Aber die Preisverleihung wurde gestern per Lautsprecher durchgesagt, was denn gewonnen hat. Das heißt natürlich, alle Leute, die nicht Business sind, die hier als Gäste sind, die gestern Abend auf der Game Night saßen, haben auch mitbekommen, was gewonnen hat. Ihr könnt den Preis also grundsätzlich nicht absprechen, dass er nicht doch irgendwie auch einen Consumer-Impact hat. Und da wäre meine Frage, ihr habt schon gerade angefangen zu erzählen, dass manche Berlin-Con-Neuheiten ja schon draußen sind, aber für euch keine Rolle mehr spielen, weil sie vor dem Verkaufsstart liegen. Wäre es da nicht sinnvoll, das offen zu kommunizieren, also auch für Consumer, weil jetzt sehen sie hier auf der Messe eventuell, ich habe gerade kein Beispiel, was schon vorher draußen war, Neuheit XY. Dürft ihr gerne einfügen, wenn ihr was wisst. Warum wurde das denn nicht beachtet oder warum ist das denn nicht in dieser Top 6 gelandet? Wir haben doch gehört, Silke mag das, Katja mag das und Alex hat auch sehr gut darüber geredet.
Also ich glaube, wir sind in Jahr 2. Wir sind immer noch in der Trial-and-Error-Phase. Letztes Jahr mehr Error. Dieses Jahr waren wir schon sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben schon klarere Statuten gesetzt, wie das im Vorwege auch zu laufen hat, wie wir das mit den Verlagen kommunizieren. Und ich glaube, dass wir irgendwann, wenn wir das so gefixt haben, dass wir sagen, so funktioniert es für alle Beteiligten, das dann viel eher noch nach außen kommunizieren würden, dass eben auch die Consumer mitbekommen, was ist eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, dass ein Spiel eingereicht werden kann und berücksichtigt werden kann.
Ich glaube, was man daran auch verstehen darf, ist, generell ist es so, dass wir das Feedback bekommen haben, dass auch die Community sich quasi dafür interessiert. Denn ja, es stimmt, auch wenn es im Kern ein Business-to-Business-Preis ist, so ein Preis hat immer einen Impact irgendwohin. So. Und ich sage immer, Kommunikation ist das, was ankommt. Und da dürfen wir auch besser werden, definitiv. Ja, wir sind sehr pragmatisch, also unfassbar pragmatisch, ich habe keine Ahnung, letztes Jahr in diesen Preis gestartet. Und zwar müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Wir besprechen das mit Johannes und er sagt, naja gut, BerlinCon-Neuheiten, was haben wir so 2025? Silke und ich so, okay, wir spielen viel, Silke auch viel Prototypen, dann werden wir vielleicht schon 10 davon kennen. Das kriegen wir hin. Lass uns das machen. Und dann stellt euch vor, ihr kriegt 54 Titel geschickt. Was das bedeutet. Ja.
Und wir hatten die Frist nicht so lange vorher. Das heißt, wir haben die letzten Titel 1-2 Tage vorher geschickt gekriegt.
Nee, eine
wir
Woche.
Was?
Eine Woche, meine ich.
Letztes Jahr.
Wir hatten die Frist dann eine Woche vorher gesetzt.
Irgendwie so.
Ja, auf jeden Fall führte das dazu, dass wir hier tatsächlich am Freitagabend, wir sind hier angekommen, haben uns eingeschlossen bis morgens um 2:30, haben noch die restlichen Sachen alle weggespielt und morgens gleich wieder um 9 Uhr gestartet, bis, keine Ahnung, 14, 15 Uhr durchgespielt, weil das vorher nicht machbar war, weil die Fristen anders waren, weil die Kommunikation mit den Verlagen letztes Jahr noch anders waren. Und es waren halt deutlich mehr Einreichungen, also 54, das war schon echt hart.
Genau, und wenn man so ein bisschen diese Geschichte weiß und auch so ein bisschen, wie wir ticken, auch gemeinsam mit Johannes, ne? Lass es uns einfach machen. Lass nicht anfangen, Kommunikation durchplanen, Fristen durchplanen, das planen. Weil Leute, wenn wir nicht einfach machen in unserem Leben, dann kommen wir nicht weiter. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo wir gerne Rückmeldungen auch annehmen und uns auch freuen, wenn dann mit uns jemand kommuniziert und sagt, uns interessiert es und wie können wir das quasi weiter ausbauen? Und deswegen, ja, Chris, ich gebe den Punkt total. Die Kommunikation muss hier noch wachsen, ne? Und sie hat auch quasi Raum noch zu wachsen. Und wir sind von letztem Jahr auf diesem Jahr so schon gewachsen, dass wir die Nominierten am Freitag schon verkündet haben, die schon über die Screens gelaufen sind, sich Menschen daran orientieren können und im nächsten und dann quasi auch die Durchsage gemacht haben, dass dieser Preis gewonnen hat. Und im nächsten Jahr schauen wir mal, wie wir die nächste Evolutionsstufe dann ausbauen. Die Sache ist, wie kommuniziert man gut? Was ist eigentlich dieser Preis? Wo schreibt man das hin? Wem erzählt man das wie? Ich denke, euer Podcast, vielen Dank auch nochmal dafür, ist jetzt hierfür auch eine gute Bühne. Einfach mal zu sagen, wenn man sich wirklich ein bisschen mehr dafür interessiert, hört doch da auch einfach mal rein, weil ich glaube, hier kann man das lernen, was es bedeutet, wie dieser Preis ist. Und genau, ich bin gespannt, was uns einfällt, wie wir das fürs nächste Jahr dann auch noch optimieren.
Apropos Kommunikation, mal ganz kurz für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht im Kontext nicht kennen, mit Johannes meinen wir Hunter, aka Johannes Jäger. Ich sehe nickende Gesichter. Genau, das wechseln wir immer ganz gerne so in der Art, wie wir, du sprichst mal Johannes, mal Hunter. Genau, der ja auch wirklich massiv uns auch darin unterstützt, unsere Juryarbeit da gut zu machen, der super offen ist da auch für Vorschläge. Und ich würde gerne nochmal einen Gedanken aufgreifen, der mir echt wichtig ist. Dass wir angefangen haben, da auch stärker mit der Community zu sprechen, hat damit zu tun, dass die Community mit uns gesprochen hat. Es gab natürlich auch einfach Leute, die dann sozusagen über uns statt mit uns gesprochen haben. Das kriegt man durchaus auch mal mit. Und das darf auch gerne kritisch sein. Absolut, wir halten Kritik aus und das ist auch wichtig, um zu wachsen. Aber gerade die Leute, die da mal auf einen zugekommen sind, ne, und einfach mal ganz klar gesagt haben, hey Alex, ich hätte mich eigentlich voll gefreut, wenn ihr einfach mal eine Durchsage gemacht hättet. Es wird für jeden Scheiß eine Durchsage gemacht, aber nicht für den Preis, den ihr verliehen habt. Und ich war dann so, oh, ich habe jetzt gedacht, also ihr kriegt das ja dann über die Screens mit. Ja, aber wir wollten das sofort wissen. Und dann kamen Content-Creatoren, die auf der Verleihung waren und haben das so weitergetuschelt. Und wir wollten das auch hören. Wir wollten uns auch mitfreuen. Wir wollten dann auch zur Ausleihe rennen und uns das ausleihen. Dann war ich so, okay, dann machen wir das. Und gerade deshalb ist so die Kommunikationsstrategie dieses Jahr, wir kommunizieren vorher. Ab Freitag ist schon klar, was sind die Favoriten. Ihr könnt die spielen, ihr könnt euch eine eigene Meinung bilden. Das heißt, es kommt nicht am Samstag irgendein Preis und alle sind so, okay, das Spiel hat gewonnen und ich kenne das halt gar nicht. Letztes Jahr war Compile auch schon ausverkauft, als wir es dann prämiert haben. Das war auch dann irgendwo schade. Und dann die Verleihung zu kommunizieren direkt. Und heute, das ist sozusagen die Nachkommunikation. Also ein dreigestaltiges Kommunikationsmodell.
Sehr schön gesagt. Spricht jemand vom Fach, habe ich das Gefühl.
Lehrer, es ist eine Krankheit.
Kompetenz ist keine Krankheit. Gut. Ja, toll. Klasse. Ich habe den Faden verloren. Das musste passieren. Silke guckt mich auch so an, als ob das passieren musste.
Wollen wir über den verlorenen Faden reden? Denn wir mussten ja einen Favoriten streichen, nämlich geschickt gefädelt.
Stimmt. Das ist ein super Faden.
Das war doch Absicht von dir.
Ja, natürlich. Total. Genau. Hier gibt es leisen Applaus. Den hört ihr nicht wahrscheinlich, aber ist auch. Wir haben ihn gehört. Dankeschön. Genau, du hast es gerade schon angesprochen. Es gab gestern dann noch eine kurzfristige Änderung, weil die hier waren und die Social Media ein bisschen im Blick hatten, haben 6 Favoriten gesehen. Präsentiert wurden gestern dann aber auch nur 5 Spiele. Rigoros auch ohne Karton auf der Bühne. Fand ich schön. Mögt ihr einmal kurz alle ins Boot holen, was passiert ist, an welche Statuten es sich nicht gehalten wurde?
Ja, also der Grundvoraussetzung ist, dass wir die Spiele im Vorwege bekommen und spielen können und dass eine BerlinCon-Neuheit ist, also nicht vor dem Tag X im Handel. Und die dritte Statute, die ganz wichtig ist, ist auch, dass das Spiel vor Ort erhältlich sein muss in einer angemessenen Stückzahl, die wir so grob festgelegt haben. Leider kommt es immer wieder vor auf diesen Messen und Conventions, das ist wir alle, die wir länger im Hobby sind, dass Dinge nicht so passieren, wie man sie geplant hat. Und zu dem Zeitpunkt, wenn die Verlage die Spiele bei uns einreichen, gehen sie ganz oft davon aus, dass das Spiel auch auf der BerlinCon erhältlich sein wird. Und manchmal passieren dann Dinge. Wir hatten letztes Jahr auch schon einen Kandidaten, da wussten wir, aber wir haben die Favoriten letztes Jahr sehr, sehr spät erst veröffentlicht. Das heißt, wir wussten zu dem Zeitpunkt schon, was ist wirklich da und was ist nicht da. Und dieses Jahr war es halt so, dadurch, dass wir am Donnerstag schon die Favoriten festgelegt haben und wir gestern erst erfahren haben, dass es ein Spiel nicht geschafft hat, weil gestern nun mal die Veranstaltung offiziell losgegangen ist und dann feststand, das Spiel ist nicht da. Deswegen ist es dazu gekommen, dass wir zwar gedacht hatten, das Spiel sei verfügbar und es mit favorisiert hatten und dann das aber leider im Nachhinein auch von der Favoritenliste wieder streichen mussten.
Es ist natürlich blöd gelaufen, aber auf der anderen Seite, ich bin eigentlich also lieber so rum als andersrum, weil es einerseits auch nochmal die Verlage in die Verantwortung nimmt. So, hey, wenn ihr auf die Favoritenliste kommt und dann müssen wir euch wieder streichen, ist ja irgendwie auch enttäuschend für die Community. Bitte macht das nicht. Das auf der einen Seite, ich meine, manchmal steckt man natürlich auch nicht drin, das kann auch einfach mal passieren. Aber auf der anderen Seite, ich persönlich finde, es ist wichtiger, dass wir diese Kommunikation so früh wie möglich gestartet haben, den Leuten die Möglichkeit gegeben haben, die Spiele zu spielen und sich eine Meinung zu bilden. Aber gleichzeitig müssen wir einfach auch allen Verlagen gegenüber fair bleiben. Und auch wieder aus dem Nähkästchen, es gab Verlage, die wirklich noch Exemplare haben einfliegen lassen für teuer Geld, damit sie die hier verfügbar haben. Also einige Verlage sogar.
Oder auch Verlage, die in der Nacht zu Samstag wieder zurück in ihre Heimatstadt gefahren sind, nach Hamburg zum Beispiel, um genügend Spiele noch zu holen. Also das hat jetzt nichts mit dem Preis zu tun insgesamt, aber dass das Spiel hier überhaupt verfügbar ist. Also für alle die, die so ein bisschen in die Verlagsarbeit reingucken müssen, das ist manchmal eine riesengroße Herausforderung, auch für Verlage, an Liefertermine quasi gebunden zu sein, von Logistikern abhängig zu sein. Und es ist wirklich durchaus dieses Jahr passiert, dass sich dann jemand nochmal ins Auto gesetzt ist, hat von Berlin zurück nach Hamburg gefahren ist, um die Spiele zu holen, damit sie hier für die KundInnen zur Verfügung stehen und auch gekauft werden können. Und ich glaube, wenn man das weiß im Hintergrund, was da manchmal abgeht und was das auch für eine Belastung für die Verlage ist, kann man auch verstehen, wie das zustande kommen kann, dass wir dann an einem Samstag mitbekommen, dieses Spiel ist jetzt nicht da. Wenn, ich sag mal, das war jetzt ein anderer Verlag, an einem Freitag noch losfährt, um die Spiele wirklich hierher zu transportieren, dass sie zur Verfügung stehen.
Genau, manchmal steckst du da nicht drin, manchmal stecken die Spiele einfach im Zoll fest. Und der Zoll ist auch komplett, das ist unkontrollierbar, wie lange Spiele im Zoll feststecken. Das kann manchmal bis zu, also sind schon ganz schlimme Sachen passiert, wenn deine Spiele mit in einem Container geliefert werden, wenn andere Sachen da auffällig sind an diesem Container, dann ist dieser Container für Monate im Zoll gesperrt und du kommst da nicht dran und hast keine Chance. Und wir wissen auch, dass es jedes Jahr wieder passiert, auch auf den großen Messen weltweit, dass Spiele nicht rechtzeitig ankommen, gerade eben aus so logistischen Gründen. Wir wissen auch alle, dass Logistik viel, wenn es weltweit passiert, da sind viele Nadelöhre auf dieser Welt, die gerade auch sehr unter Beschuss stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, wo es dann halt auch zu komplett unkontrollierbaren Sachen kommt.
Und kurze Anekdote dazu. Ich habe letzte Woche Donnerstag ein Interview mit jemandem geführt. Die Folge wird es auch bald geben, dauert noch ein bisschen. Und die Person hat mir erzählt, dass ein Teil des Namens des Verlages dafür sorgt, dass das Ding immer wieder im Zoll hängen bleibt.
Okay, jetzt will ich es wissen.
Ich sag nur Gold.
Oh. Ach so, dann denkt sich der Zoll, ach guck mal, da ist Gold drin.
Ja. Ganz, ganz wichtig ist auch, falls ihr jemals das Spiel Kuba gebraucht verkauft, sagt dem Käufer unbedingt, dass er bei PayPal nicht Zweck, also hier Dings Kuba eingeben soll, weil dann wird euer PayPal-Konto gesperrt. Ich weiß das von einem Freund, von mir selbst.
Ich wollte gerade sagen, ich war Zeuge.
Also heute gibt es wirklich die richtigen Lifehacks für BrettspielerInnen.
Ja, also wenn ihr da noch weitere Tipps wollt, ihr könnt uns buchen für Veranstaltungen, Screenings, alles kriegen wir hin.
Das so. Nähkästchen, würde ich sagen, wir nennen es das Nähkästchen mit der Geschicklichkeitsmaus.
Oh, schön, 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 schön. Gut, vielleicht.
Ich bin ja nächstes Jahr hier als Stand-Up-Comedian schon gebucht, ne? Hunter hat Hoffnung und hat auch gestern schon gesagt, die Show heißt dann Würfel mal auf Humor.
Sehr schön.
Hast du es dir wirklich tätowieren lassen?
Ja, hat sie gestern. Sie hat dann noch gesagt, wann ist denn unsere Verleihung vorbei? Ich habe einen Tattoo-Termin.
Ja, das weiß ich. Man muss alle mal kurz ins Boot holen. Silke hat sich gestern Abend spontan hier auf der BerlinCon tätowieren lassen. Und sie hatte im Vorhinein noch gesagt, so ja, es gibt einen Insider, aber den möchte ich mir eigentlich nicht lebenslang auf meine Haut sticken lassen. Anscheinend hat sie es jetzt doch gemacht.
Ja, guck.
Nein, nein, das ist schon der richtige Spruch. Es steht da Humor und nicht Moor.
Ach so.
Mein Erklärbär hat Würfel mal auf Moor verstanden. Und er so, hä, wie hat es das mit Torf zu tun oder was?
Gut. Für die Biologen unter uns.
Du musst uns langsam wieder einfangen. Wir fangen an, Quatsch zu machen.
Genau, wo waren wir? Wo war ich denn? Hast du einen Faden?
Ich habe einen Faden. Der ist ganz geschickt gefädelt.
Irre.
Wahnsinn. Ihr habt es gerade schon gesagt, eine Bedingung des Preises ist eine gewisse Verfügbarkeit auf der Messe und damit, auch hier wieder der Anknüpfungspunkt von vorhin, damit nimmt es das Ganze natürlich auch ein bisschen aus dem Business-Business, also beziehungsweise es betont eigentlich eher, dass es ein Business-Business-Preis irgendwo auch ist, weil die Verlage natürlich davon profitieren. Ihr wisst natürlich nicht, wie groß euer Impact dann wirklich ist, ob jetzt irgendjemand die Edition Spielwiese überrannt hat heute Morgen, um Yobibo käuflich zu erwerben. Haben ja. Sie. Ich kriege Ja's. Gibt es noch welche? Ja.
Ja.
Gut. Also wer das hier gerade sieht und denkt so, oh mein Gott, ich muss es unbedingt haben, nachdem Alex es so toll erklärt hat, ab zur Edition Spielwiese kaufen.
Nicht jetzt sofort, bleibt hier.
Genau. Wenn
wir fertig sind mit Reden.
Es geht niemand. Türen werden geschlossen. So, nee, ich wollte mit euch über Verantwortung reden. Nämlich Verantwortung als Jurymitglied. Wir sprechen ja viel darüber, was eigentlich eine Jury macht, welchen Impact sie auch auf das Business und eventuell auch auf die Branche hat. Spürt ihr davon irgendwas, so jetzt im zweiten Jahr?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also spätestens in dem Moment, wo du dir denkst, okay, guck mal, wir machen jetzt das erste Mal einen kleinen Spielepreis, dann sind es auf einmal sehr viel mehr Spieler, als du denkst, dann hast du auf einmal diese riesen Bühne, auf der du stehst und dann merkst du auf einmal, oh wow, und dann berichten eben auch so viele Leute drüber, das kriegt sehr schnell auch ein Eigenleben und du merkst natürlich auch, ja, also dann kommt natürlich auch Kritik und mit Kritik geht ja auch einher, wie gehe ich damit um, was mache ich mit Feedback und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie verantwortlich ich mich dafür fühle, dass Leute sich mit dem Preis identifizieren können, dass der Preis fair ist, dass wir alle daraus was Sinnvolles mitnehmen und also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber ich glaube, das betrifft auch Silke und Katja, dass wir uns dafür verantwortlich fühlen, hier wirklich gute Spiele zu prämieren, eine sehr gute Entscheidung zu treffen, auch fair gegenüber den Autorinnen und Autoren zu sein und das Das sind teilweise wirkliche Kleinigkeiten, die das betrifft. Also beispielsweise letztes Jahr, da durfte ich auch verkünden, dass Compile gewonnen hat. Und ich war so aufgeregt, dass ich vergaß, nochmal Michael Yang zu erwähnen. Er stand auf der Folie, aber hinterher kam dann Thomas von Better Board Games auf mich zu und sagte, so fand ich toll alles. Aber du hättest doch ruhig nochmal den Namen sagen können, weil es ging doch um den. Ich so, das ist fair point. Und das war zum Beispiel was, wo ich wirklich gestern so die ganze Zeit im Kopf, du musst den Namen nochmal sagen, ist natürlich toll mit diesen vier japanischen Namen, sehr, sehr gerne. Ich sag die gerne 10-mal, natürlich. Und das hat was mit Verantwortungsgefühl zu tun, damit, dass man das eben auch ernst nimmt, was man hier tut, aus meiner Sicht.
Ich glaube, mir fiel es gerade so ein bisschen schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich etwas in meinem Leben tue, dann übernehme ich die Verantwortung dafür. Und deswegen wusste ich gerade gar nicht so ganz, was soll ich dazu jetzt sagen? So, ne? Deswegen, ja, wir sind uns dieser Verantwortung bewusst. Wir verstehen auch, was wir da tun. Und wir nehmen das auch nicht auf die leichte Schulter.
Also ich glaube, man muss auch sagen, dass sich jede Jury der Welt Kritik gefallen lassen muss. Im Endeffekt sind wir glücklicherweise alles Menschen und Menschen treffen Entscheidungen immer aufgrund von subjektiven Dingen. Ich glaube, eine absolut hundertprozentige Objektivität wird kein Mensch auf dieser Welt erreichen. Das können halt nur Maschinen, weil es denen egal ist und die keine Gefühle haben. Und dementsprechend spielt natürlich damit rein, wie eine Jury zusammengesetzt ist, wie sie miteinander funktioniert. Und das mögen einige Außenstehende dann vielleicht mal mehr oder mal weniger. Aber ich glaube, das weiß man auch vorher, wenn man so ein Amt übernimmt, dann weiß man das. Man kann es nicht jedem recht machen, das kann man sowieso nie im Leben. Und es wird immer Leute geben, die sagen so, ja, aber das hättet ihr so und das hättet ihr so und das hättet ihr so. Das ist so, das ist okay und wie Alex und Katja schon sagten, wir nehmen uns Kritik zu Herzen. Wenn sie gerechtfertigt ist, dann können wir das auch einarbeiten, wenn wir sagen so, ja, hätten wir auch drüber nachdenken können, das anders zu handhaben. Aber ich glaube, in Bezug auf unsere Juryarbeit, also wirklich so dieses mit den Spielen und dem Testen, der Kommunikation etc. weiter, das hat von Anfang an wirklich sehr, sehr gut geklappt. Wir hatten da sofort so einen Flow drin, wie wir das handhaben. Und da finde ich, haben wir uns absolut nichts vorzuwerfen.
Schön zu hören. Kritik ist immer irgendwo berechtigt, wenn sie konstruktiv ist, wenn sie nicht auf Persönlichkeit geht oder Geschlecht, Beruf, Religion, was auch immer in irgendwelchen Kategorien zu denken. Ich möchte noch ganz, ganz kurz mit euch über euer Testen reden, weil Testen ja, wir kennen es alle, Juries werden immer auch so ein bisschen gefragt, so ja, okay, wie testet ihr denn, wie könnt ihr überhaupt eine Entscheidung treffen, dass ihr am Ende 6 Favoriten habt? Ihr habt uns gerade schon ein bisschen mitgenommen, nämlich Katja und Alex testen zusammen im Place. Dann bin ich richtig informiert.
Teilweise im Keller, weil es 40 Grad waren.
Oh mein Gott. Oh ja. Wir haben wirklich im Keller gesessen. Jetzt muss ich kurz über unseren Keller reden. Wir haben ein Altbaugebäude und es ist wirklich so ein Altbaukeller, wie ihr euch das vorstellt. Es ist hauptsächlich Lagerfläche für die gesamte Getränke. So eine Gastronomie hat ja eine große Getränkelogistik. Und wir haben einen wirklich sehr kleinen Raum. Der ist so ein bisschen renoviert, tapeziert und der ist winzig. Also sitzen da 4 Menschen drin, bewegt sich da niemand mehr. Und es waren wirklich 40 Grad und wir hatten die Denkriesen zu Besuch. Nico war da und wir hatten ein Turnier von den Denkriesen bei uns. Und es ging darum, ja, wo spielen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und dann Nico so, naja gut, dann setzt euch doch in den Keller. Da ist doch kalt. Und ich so, ich setze mich doch jetzt nicht mit der Tatze in den Keller. Also wir testen doch jetzt hier oben. Wie soll das funktionieren? Und in der Tat, wir haben da unten so einen Tisch, so einen Lagertisch. Und Nico hat nicht locker gelassen, bis wir uns da in diesen Keller gesetzt haben. Und dann kam Alex und sie hatte noch eine Freundin dabei. Wir haben quasi zusammen getestet. Und dann hat sich die Tatze quasi in den Keller verzogen und hat gesagt, gut, dann testen wir jetzt im Keller.
Ich fand das toll, dass wir die Schachteln auch in der Waschmaschine neben uns hätten lagern können.
Silke, hast du auch im Keller getestet? Ich weiß ja, wir Würfel und Zucker hatten Keller.
Andersartigen Keller, kein Altbau. ich weiß gar nicht, habe ich was im Keller getestet? Nee, ich glaube, ich habe alles oben getestet. Ich hatte ja aber keine Jurymitglieder bei mir in der Nähe und musste mir dann irgendwelche Menschen suchen, die bereit waren, alle Spiele mit mir zu spielen. Und das war auch genauso. Also halt, ich habe gesagt, so hier, wir müssen Spiele spielen, kannst du kommen? Ich habe es mit sehr vielen verschiedenen Personen gemacht, auch unter anderem auch mit dir, Chris, vielen Dank. Mit einigen Leuten aus meinem Team, mit anderen Freunden und so weiter. Und es war halt schon auch hart, ne? Also ich habe dann da so einen Stapel Spiele hingestellt und habe gesagt, hier, also wird nichts anderes gespielt als das, was auf diesem Stapel ist. Such dir was aus, womit fangen wir an? Ja, müssen die dann halt durch, ist okay. Ich habe natürlich nur Menschen ausgewählt zum Testen, die auch Bock darauf haben, für die das okay ist, ein Spiel zum ersten Mal zu spielen, auszuprobieren, mit jemandem zu entdecken. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt mit jeder Person aus meinem Leben machen wollen, aber ich habe mir da schon Leute ausgesucht, von denen ich weiß, die haben auch Bock drauf und das hat ganz gut funktioniert.
Spannenderweise habe ich so ein Feedback auch von meiner Freundin bekommen, die ich da dabei hatte. Schöne Grüße gehen dann raus an Becker, die auch meinte, oh, das ist so spannend im Kontrast zu den Spieleabenden, die wir sonst machen, weil natürlich fühle ich mich dann immer verantwortlich, da Spiele rauszusuchen, wo ich mir denke, oh, das wird ihr gefallen oder das ist mal was, was sie noch nicht kennt, weil sie auch erst seit 2-3 Jahren im Hobby ist. Und dann ist das immer so kuratiert, wie wir den Abend verbringen. So ein Einstiegsspiel, so ein Abschlussspiel und in der Mitte irgendwas Großes. Und dann eben bei diesen Testungen dabei zu sein, das ist halt eben ganz anders. Und es ist auch eine sehr, sehr große Bandbreite. Und man muss auch fairerweise sagen, da ist natürlich auch mal ein Spiel dabei, wo man vielleicht sagen würde, das hätte jetzt vielleicht noch mehr redaktionelle Liebe gebraucht, damit das richtig rund ist. Oder es ist vielleicht zu fuddelig oder es ist auch vielleicht nicht das Thema, was man unbedingt wollen würde. Und sie meinte hinterher auch so, dass das nochmal anders einem die Augen davor öffnet, wie das eben auch so ist in der Juryarbeit. Du spielst eben auch Sachen, die du vielleicht auf den ersten Blick selber gar nicht gegriffen hättest. Aber du öffnest dich dem eben und das muss man auch wollen und probierst das aus. Und ich finde es auch cool, dass sie dann noch so als in Anführungsstrichen Außenstehende dabei war, weil das gibt einem ja auch nochmal einen coolen Eindruck davon, wie das bei Leuten ankommt. Und gleichzeitig muss ich da auch tatsächlich sagen, auch bei mir hat sich da der Respekt beispielsweise vor der Spiel des Jahres Jury nochmal erhöht und vor die Herausforderungen, vor denen man dann auch manchmal steht, Sachen zu spielen, wo man denkt so, ich verstehe nicht mal die Anleitung, was ist denn hier los? Es kommt vor.
Also da hatte ich letztes Jahr auch so meinen Aha-Moment, wo ich halt alle Spiele gespielt, auch ich musste alle Spiele spielen, es war ein Spiel dabei, wo ich gedacht habe, ich habe richtig keinen Bock, also weder das Thema, noch die Optik, noch die Mechanik, ich will es nicht, ich habe keine Lust. Und dann so, ja, nützt nichts, musst du durch, das Spiel hat am Ende gewonnen.
Es war bei mir genauso. Ich war auch nicht besonders geil auf Combatants geworden. Weil ich hätte es nicht aus dem Regal gegriffen, wenn es nicht für die Tatze gewesen wäre. Und das ist auch eine coole Erfahrung.
Okay, krass. Das war bei mir wirklich anders. Ich habe Compile das erste Mal in Nürnberg vorgestellt bekommen von Pegasus. Und ich sah dieses Spiel. Jetzt muss man natürlich wissen, in meinem Hauptberuf bin ich in einer Digitalagentur tätig und habe viel mit Programmierung und Development und Plattformen zu tun. Und dann standen da diese schwarzen Karten und die glitzerten auch noch. Und dann hat es auch noch ein Programmiererthema und ich so, I'm hooked. So. Jetzt bin ich nicht so der Fan von Battlecard Games generell. Also auch so Magic und Kram ist jetzt nicht so meins. Aber ja, wie ihr ja alle wisst, das Spiel hat uns überzeugt und es hat ja gewonnen. Aber ja, also ich fand das super. Hallo, es hat Glitzerkarten. Was ist los mit euch?
Ja, also Message im Prinzip, man muss sich eben auch mal neuen Erfahrungen öffnen. Und das ist was richtig Cooles an dieser Jury-Erfahrung, dass wir auch mal was spielen, was wir vielleicht sonst nicht gespielt hätten.
Ja, das habe ich tatsächlich auch außerhalb dieser Jury in den letzten Jahren bei mir entdeckt, dass ich viele Sachen aufgeweicht habe und dass ich gesagt habe, okay, eigentlich mag ich das und das nicht. Aber, und inzwischen sind so viele Ausnahmen dazu gekommen, dass ich nicht mal mehr den Satz sagen kann, eigentlich mag ich das und das nicht, weil es gibt mehr Ausnahmen als alles andere.
Ja, das behauptest du immer über mich, weil du immer sagst, ich mag keine Stichspiele.
Nie gesagt. Hast du kannst sie halt nicht.
Ja, genau.
Das ist ein Unterschied.
Das stimmt. Also fürs Protokoll, Stichspiele kann ich wirklich nicht, aber ich liebe sie.
Genauso gut wie ich Geschicklichkeitsspiele kann. Das Stichspiel. Wir sollten unbedingt ein Geschicklichkeitsstichspiel zusammenspielen.
Wir könnten eins entwickeln.
Unbedingt.
Gut.
Und das Gute ist, ihr könnt es nächstes Jahr einreichen. Nicht wahr?
Ja,
oh,
für
ja.
Den Prototypentest.
Es wird, also Spaziergang, bis nächstes Jahr Berlin kommen, haben wir auf jeden Fall.
Schafft ihr.
Ja, easy.
Ja. Wir schließen uns einfach im Keller bei Katja ein.
Ja,
genau. Wir warten da drauf.
Alles klar.
Ja.
Sehr schön. Die Zeit schreitet ein bisschen voran. Ich muss euch das aber fragen, weil du, Alex, das gerade schon angesprochen hast, dass der Respekt vor der Spiel-des-Jahres-Jury für dich so gestiegen ist. Und zwar wird ja immer so ein bisschen gefragt, so ja, okay, wie testet man denn richtig? Endet ein Spieletest beim ersten Mal spielen, beim Ersteindruck? Wie oft habt ihr jetzt die Neuheiten, die ihr eingereicht bekommen habt, wirklich gespielt?
Das kommt total aufs Spiel an. Wirklich. Also natürlich kommt es vor, dass du ein Spiel spielst und du sagst, das ist doch Spiel XY mit einem anderen Cover. Da sage ich dir jetzt ganz ehrlich, und ja, wenn es Kritik dazu gibt, dann bitte konstruktiv. Wenn man am Ende des Tages sagt, Innovationscharakter ist hier das wichtigste Kriterium, dann weiß ich nach dem ersten Mal spielen, okay, das wird den Preis nicht gewinnen. Das ist dann so, das ändert nichts daran, dass ich durchaus trotzdem Respekt vor dem Spiel habe, dass das schön ist, was weiß ich. Aber dann ist das an der Stelle erstmal nicht mehr relevant und dann muss man auch seine Energie fokussieren. Das ist dann einfach so. An anderer Stelle kommt es durchaus vor, dass man ein Spiel spielt und erstmal denkt, so, hä, das hat jetzt heute irgendwie gar nicht funktioniert oder nicht gezündet. Ich probiere es nochmal in einer anderen Konstellation. Ich probiere es nochmal mit einer anderen Laune. Vielleicht war ich auch einfach hangry. Das ist ein Thema. Und dann muss es auf jeden Fall mehr als eine Partie her. Oder es sind einfach auch sehr, sehr große Spiele. Also beispielsweise auch eingereicht dieses Jahr war Storyfold. Auch ein sehr, sehr schönes Spiel vom Board Game Circus. Das ist eher, es ist eigentlich ein Solospiel und es ist so wahnsinnig intensiv und lang. Und also da kannst du nicht einmal spielen und sagen, so und jetzt weiß ich irgendwie, dass das nicht innovativ ist oder dass es nicht gut sei, sondern da musst du dich auch mal reinfuchsen. Damit habe ich zwei Abende verbracht.
Genau, weil es ist auch so, dadurch, dass wir eine sehr breite Kompetenz an Spielwissen haben, also wir spielen alle schon sehr lange, wir sind von Berufswegen her sozusagen schon auch angehalten, viele Spiele zu spielen und uns viel anzugucken. Silke und ich jetzt durch, ne, was haben wir im Laden, was präsentieren wir da, was wollen wir unseren KundInnen dort zeigen? Alex durch die Berichterstattung als Content-Kreatorin. Und dann hast du relativ schnell raus, wenn du so ein Spiel spielst, ist da ein Innovationscharakter drin. Wir haben durchaus Spiele, das sind hervorragende Spiele, ist überhaupt gar keine Frage. Ja, es ist ein gutes Spiel, das funktioniert super, aber es ist halt das gleiche Spiel, nur in einem anderen Deckmantel, mit einem anderen Thema und spricht dadurch vielleicht auch eine andere Zielgruppe an. Gar, ne, so, das passiert. Und dann haben wir das gespielt, wir finden das Spiel gut und dann ist so, was ist denn da an Innovation? Okay, gut, sehen wir nicht, dass da eine Innovation drin ist und dann brauchst du dieses Spiel auch nicht nochmal spielen. Und es gibt natürlich Spiele, die sind relativ einfach, schnell zu lernen, dann hast du die Regeln ganz flott gelernt, dann hast du das getestet, du hast auch während des Spielens nicht erfahren, wo jetzt die Innovation quasi herkommt und dann brauchst du dieses Spiel auch nicht nochmal spielen. Und wir zum Beispiel, für uns war es wichtig, auch an dem Freitagabend nochmal, bevor wir dann in die Klausur gegangen sind, alle unsere Favoriten nochmal, wir drei gemeinsam auch zu spielen.
Also was ich auch sagen muss, der Jahrgang war auch wieder ein wirklich guter. Menschen haben im Vorwege versucht, mir Informationen aus den Rippen zu leiern. Ich habe dann ganz diplomatisch gesagt, also wir haben 38 Spiele bekommen, die ich gespielt habe. Bei ungefähr 5 davon würde ich sagen, wenn man mich fragen würde, willst du nochmal mitspielen, würde ich sagen so, ja, nee, lieber nicht. Das heißt, ich würde 33 Spiele von dieser Liste jederzeit nochmal wieder mitspielen, aber es können halt nicht alle gewinnen. Und das war im letzten Jahrgang war es auch schon so, dass ich gesagt habe, es sind unfassbar viele gute Sachen dabei. Auch Sachen, wo ich mich wahnsinnig gefreut habe, dass sie dann der breiten Masse zugänglich gemacht werden, dass wir sie im Café haben etc. pp. Aber gewinnen kann eben am Ende nur ein Spiel.
Ja, vielen Dank für den Einblick in euer Testen. Ich habe noch einen letzten Themenkomplex und zwar einen kleinen Blick in die Zukunft. Ich habe neulich gelernt, dass das ein rheinisches Sprichwort ist. Ich wusste es nicht. Nämlich, was das erste Mal passiert, ist meist Zufall. Beim zweiten Mal ist es eine Wiederholung oder ein Test. Und erst beim dritten Mal wird es etabliert, also eine etablierte Handlung im Volksmund, eine Tradition. Katja, zweite goldene Tatzeverleihung. Wie sieht das für dich, also aus deiner Sicht aus, mit der Etablierung in die BerlinCon, in das Programm als fester Bestandteil dieser Veranstaltung?
Für mich ist es ein fester Bestandteil dieser Veranstaltung und es ist auch für nächstes Jahr wieder geplant. Wir sind auch wieder mit dabei, dass die Goldene Tatze verliehen wird. Es ist was aus meiner Perspektive einfach ein gutes Paket ist, was der BerlinCon was bringt, was SpieleautorInnen was bringt. Also ich sehe gerade keinen Punkt zu sagen, warum sollte dieser Preis nächstes Jahr oder auch in der Zukunft jetzt erstmal nicht mehr stattfinden. Also
das ist
Wir werden auch durchaus mal gefragt, also letztes Jahr war ja die BerlinCon und die Spiel des Jahresverleihung nicht am selben Wochenende. Das war natürlich ganz nett, weil dadurch hat die Goldenen Tatze etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das ist so ein, ja, das ist ein kleiner Nachteil in Anführungsstrichen, die Goldene Tatze hat, denn natürlich hat Spiel des Jahres eine derartige Strahlkraft, gerade in der breiten Presse, klar. Ne? Und jetzt ist die Verleihung dann halt jetzt schon heute Abend. Das Ding ist, dass ich trotzdem finde auch, dass der Preis hier seine Berechtigung hat, weil wir in den Spielen, die an den beiden Preisverleihungen besprochen werden, 0% Überschneidung haben. Die Frist für Spiel des Jahres ist längst abgelaufen, wenn unsere Frist erst beginnt. Das heißt also, ich meine, ja, nächstes Jahr könnte eines der Spiele, das wir jetzt hier besprochen, nominiert oder prämiert haben, bei Spiel des Jahres auftauchen. Aber deswegen finde ich auch, dass eben die BerlinCon nicht nur was ist, was auch im Kontext des Spiel des Jahresverleihung stattfindet, also es gab ja eben auch so eine Entwicklung in der Vergangenheit von der BerlinCon, dass das irgendwie so zeitlich zusammengewachsen ist und hat absolut auch seinen eigenen Platz, seine eigene Berechtigung. Und ich finde jetzt spätestens an dem Punkt, wo wir in der Kommunikation nochmal so viel stärker geworden sind, auch gegenüber der Community, dass ich merke, dieses Jahr, wir werden mehr darauf angesprochen, sagen Leute zu uns, hey, ich habe das und das ausprobiert oder mein Favorit ist der und der. Und dass es auch in der Community ankommt, dass der Begriff Goldene Tatze sich etabliert. Und das ist für mich ein Signal, dass ein Interesse daran besteht, das zu tun. Tipps auszusprechen für die Leute, die hierher kommen und sagen, ich will was ausprobieren. Was probiere ich denn jetzt aus? Ah cool, ich spiele doch mal die Goldene Tatze Favoritenliste. Und das ist doch schön.
Ich finde, dass es angekommen ist, merkt man auch schon daher, dass es schon Spitznamen gibt. Sachen, die Spitznamen haben, sind schon etabliert. Die Leute sprechen nur noch von der Tatze. Und dann wissen alle Bescheid. Die Tatze.
Also,
wie schön.
Also haben wir nächstes Jahr wieder eine Tatzenverleihung. Es ist auch irgendwie ein schönes Bild, wenn man so eine Bärenpranke sieht, die so den Preis übergibt. Also wenn ihr irgendwann mal so Plüschhände habt bei der Preisverleihung, das wäre schon cool. Oder ihr braucht einen Bären auf der
Stirn. Goldene.
Ja.
Auf jeden Fall. Wer sich ganz genau das Logo der Goldenen Tatze anguckt, der Bär hat tatsächlich eine goldene Pfote.
Ja. Genau. Ist mir gestern aufgefallen bei der Verleihung, weil ich das Logo so oft gesehen habe.
Genau. Wir müssen an Goldglitzer auf jeden Fall arbeiten.
Ja, übrigens Glitzer, Katja sah gestern wie ihr alle ganz bezaubernd aus, aber deine Schuhe sind mir einfach komplett im Gedächtnis geblieben. Du glitzerst halt von unten.
Ich glitzere von unten. Vielen Dank für dieses Kompliment, Chris. Genau, für alle, die es nicht gesehen haben oder nicht sehen konnten, ich hatte gestern Goldglitzerschuhe an für die Goldene Tatze.
Ja, und heute sind sie Silber.
Ganz genau.
Lass es den Zoll nicht sehen.
Mir egal.
So, es gab gestern auch noch eine Ankündigung für die Zukunft, nämlich, dass die liebe Silke aus der Jury ausscheidet. Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen, aus welchen Gründen oder ähnliches. Katja ist sehr traurig.
Ja.
Und auch. Alex auch.
Ja, das klang jetzt so wie, aber Alex findet das super. Nein, bei Gott nicht.
Ich habe das Sad Face gemacht. Das richtig. Konnte ich so okay. lesen. Deswegen.
Genau. Ihr wisst natürlich noch nicht, wer das neue Mitglied wird, aber bleibt es in einer Dreierkonstellation oder wollt ihr größer werden?
Wir bleiben erstmal in einer Dreierkonstellation. Was wir definitiv immer bleiben wollen, ist eine ungerade Zahl, um einfach nochmal ein Fallback zu haben, falls wir uns so die Köpfe einrennen, dass man zumindest demokratisch auf eine Mehrheit irgendwie kommen könnte. Wir haben Gespräche, also wir sind schon in Gesprächen mit Menschen, die wir in unsere Jury gerne willkommen heißen wollen würden, wo wir glauben, dass es gut funktioniert. Genau.
Dann sind wir auf jeden Fall gespannt, wenn es dann irgendwann veröffentlicht wird, wer denn das nächste, die neue Silke wird. Also
Es kann keine neue Silke geben.
Nein, die gibt es.
Es gibt auch in meinem Herz nur eine Silke.
Das ist vollkommen in Ordnung. Haben wir wahrscheinlich alle eine Silke im Herzen. Ist groß genug. Ja, und sie fühlt sich, es ist ein bisschen cringe, aber too cringe to be free, wie wir gelernt haben, wer die Podcast-Folge gehört hat.
Ich bin gestern wieder auf, quasi, also Menschen sprechen mich an mit die liebe Silke aus dem Büffel und Zucker und ich so, ah, du hörst auch Behind Board Games.
Man muss vielleicht alle Anwesenden gerade einmal ins Boot holen. Wir haben damit angefangen und haben dann daraus ein Trinkspiel in Anführungszeichen gemacht. Wir haben nämlich gesagt, immer wenn die liebe Silke aus dem Büffel und Zucker erwähnt wird, genau in dieser Konnotation, dann muss mal was getrunken werden. Ihr seid frei, das jederzeit zu tun. Wenn ihr es sagt, begrüßt Silke gerne mit die liebe Silke. Sie freut sich sichtlich über diesen Titel.
Nein.
Dann eben Geschicklichkeitsmaus.
Viel besser.
So, ein Brain habe ich hier sitzen. Katja, du gehörst zu den Leuten, beziehungsweise Place ist einer der Förder, ich nenne sie jetzt mal Sponsoren des Preisgeldes. Was war da auch in Zukunft, also ihr habt ja das Preisgeld ein bisschen erhöht, soweit ich weiß. Letztes Jahr waren es ja 1500 Euro, jetzt 250 Euro mehr. Ist das Inflation oder habt ihr euch gesagt, die Arbeit der Autoren ist noch ein bisschen mehr Geld wert?
Beste, das ist Inflation. Sehr gut, Chris, mag ich sehr. Es ist so, dass Johannes und ich quasi darüber gesprochen haben und dass das Place, wie ich das vorhin schon auch gesagt habe, wir wollen wirklich Spielautorinnen unterstützen. Wir machen auch im Rahmen dessen schon ganz viel und da war es uns auch wichtig, quasi monetär damit einzusteigen. Ich habe ja doch einen Geschäftspartner, Dennis, wir waren uns da ziemlich einig, dass wir das tun wollen, da auch quasi finanzielle Mittel mit reinfließen zu lassen. Und dann kam halt eine Anfrage von einem Laden hier in Berlin, die auch Interesse hatten, quasi mit an dieser Goldenen Tatze mit dabei zu sein und auch Spieleautorinnen hier mit zu fördern. Und Johannes und ich haben dann gesprochen, wir haben dann auch nochmal in der Jury kurz gesprochen, dass es für uns prinzipiell erstmal okay ist, wenn dieser Preis natürlich höher dotiert wird. Man kann sich natürlich in Zukunft auch irgendwann mal überlegen, ob dann der erste und der zweite Platz vielleicht was kriegt, dann bräuchten wir halt auch noch einen zweiten Platz, das macht es nicht einfacher, aber you never know. Und dementsprechend ist der Preis von der Summe her vom letzten Jahr auf dieses Jahr einfach gestiegen, weil wir noch jemanden hatten, der quasi mit eingestiegen ist. Und wir werden uns jetzt für nächstes Jahr darüber unterhalten, wie wir denn zukünftig damit umgehen, weil das eine ist, dass Johannes und ich sagen, na gut, ne, wir sind ja auch mit den Initiatoren dieses Preises. Wir sind da zu sehen und ein Sponsor letztendlich hat ja ein Interesse, quasi Gelder dafür zu geben, dass er auch irgendwo erwähnt wird. Und wir werden gucken, wie wir so ein Sponsorenpaket vielleicht auch stricken können, weil am Ende des Tages möchtest du ja nicht, dass jemand irgendwie 50 Euro da reinschmeißt und wird dann irgendwie mitgenannt und eine andere Person schmeißt irgendwie 1000 Euro da rein und wird auch irgendwie genannt. Ne? Also Sponsorenpakete ist dann immer was man baut. Über die pragmatische Herangehensweise habe ich ja vorhin schon berichtet und genauso wird es hier auch sein. Das heißt, der Preis ist prinzipiell erstmal offen, dass sich Menschen an uns wenden können und sagen können, okay, wir haben auch ein Interesse, Spieleautorinnen auf ihrem Weg quasi zu begleiten und Gelder mit zur Verfügung zu stellen. Also wer das hört oder auch hier im Raum, gerne. Glaube ich, die gesamte Branche freut sich auch, wenn hier Gelder fließen und Arbeit auch wirklich gewertschätzt wird in monetärer Art. Und dementsprechend, ja, dieses Jahr waren wir schon ein bisschen höher und mal gucken, wie es dann nächstes Jahr wird. Aber wenn jetzt nächstes Jahr keine weiteren SponsorInnen quasi mit dazukommen, dann sind es halt wieder 1500.
Gut zu hören. Also wer uns zuhört und Geld hat übrig, meldet sich einfach bei Katja.
Gerne.
Ich habe jetzt kurz nachgedacht, während Katja so schön referiert hat. Du hast es angesprochen, dass ich die Jury verlasse. Und ich glaube, dass ich von 1 Million Leute angesprochen werde. Warum das so ist, deswegen würde ich es gerne hier erklären.
Okay.
Ich glaube, es ist sinnvoller, als jede einzelne Frage zu beantworten. Also es ist so, dass ich hoffe, ich bin schon dabei, mehr Kontakte zu knüpfen, zu Verlagen, in die ich mich einbringen möchte. Es werden vermutlich hoffentlich verschiedene sein, so mit Scouting, Betreuung etc. pp. Und spätestens dann, wenn ich das auch noch vergütet bekomme, bin ich nicht mehr neutral. Und dann wäre das für mich nicht okay, an so einer Jury teilzunehmen. Und deswegen habe ich auf eigenen Wunsch gesagt, dass ich, also weil ich hoffe, dass mein Lebensweg in diese Richtung fortschreitet, das jetzt schon zu sagen, damit sie sich rechtzeitig bemühen können, einen Ersatz für mich zu finden.
Dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen für deinen weiteren Lebensweg. Es hört sich so an, als ob wir hier so einen Abi-Abschluss haben. Die liebe Silke verlässt uns und wir wünschen ihm ja alles Gute auf ihrem weiteren beruflichen Werdegang. Nein, wir sehen dich natürlich weiterhin, du bist weiterhin
überall.
Überall. Also immer, wenn ihr türkise bzw. ja, türkise Haare seht, Petrolefarben seht, dann seht ihr Silke rennen, eventuell. Über die ein oder andere
Messe. Silke rennt.
Silke rennt, genau. Der Hashtag muss wiederbelebt werden.
Bin in letzter Zeit nicht mehr so häufig gerannt.
Okay, schade. Gut. Ich habe auch nur noch eine kleine Frage. Und zwar, ihr sagt, das Preisgeld und der Preis ist ein Autorenpreis. Und ich möchte euch gerade noch mal kurz die Bühne geben, zu erzählen, was ihr gestern bei der Preisverleihung erzählt habt. Nämlich, dass dieses Geld, und man könnte ja davon ausgehen, dass es am Ende bei Verlagen landet oder Redakteuren oder Ähnlichem, sondern dass es wirklich bei den Autoren landet, dass es wirklich ein Autorenpreis ist. Und ich möchte mich nicht wieder in die Nesseln setzen, aber ich glaube, Alex hat es gestern erzählt. Wollt ihr einmal berichten, was ihr über den letztjährigen Preisträger wisst?
Das ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Ich habe schon versucht, mich zu beherrschen, sie nicht schon wieder zu erzählen. Aber sie ist so close to my heart. Ja, Katja fasst sich auch ans Herz. Es ist so, genau, also es ist uns wichtig, gerade deshalb, wie ich schon sagte, die Schaffenskraft, die Kreativität so hoch zu halten als Kriterium für unseren Preis, weil eben Autorinnen und Autoren dieses Preisgeld bekommen. Hunter legt da auch viel Wert drauf, dass es an die direkt überwiesen wird. Nicht, weil wir den Verlagen nicht vertrauen würden, sondern es ist auch einfach wirklich ein Signal, das ist ein Preis für dich oder euch. Jetzt sind es ja 4 PreisträgerInnen dieses Jahr. Und dadurch, dass natürlich viele Spiele erscheinen, sind die AutorInnen nicht immer da. Und das war jetzt bei beiden Preisverleihungen so, dass die nicht da waren. Und auch Michael Yang war letztes Jahr eben nicht auf der BerlinCon, hat aber dann natürlich erfahren, dass er gewonnen hat. Und in Essen hatten wir dann herausgefunden auf der Spielmesse, okay, er gibt Autogramme. Und dann haben wir uns mal kurz so kurz geschlossen per Handy und haben gesagt, okay, da tauchen wir jetzt einfach geschlossen auf, also wir als Jury und mit Hunter, und stellen uns einfach hin und sagen, hallo, kennst du uns? Zum Glück ja. Das hätte sehr unangenehm werden können, wenn nicht. Der hat sich auch total gefreut und hat darüber gesprochen, also was das für ihn auch für eine Überraschung war. Man muss auch dazu sagen, die Überraschung, die wir in der Recherche letztes Jahr rausgefunden haben über ihn, nachdem wir schon beschlossen haben, der gewinnt, war, dass es sein Erstlingswerk war. Das ist auch super cool, dann eben diese Förderung zu kriegen und zu sagen, mach doch mal weiter Spiele, das kannst du ganz gut. Und ja, und dann standen wir eben da und kurz vorm Gehen, weil natürlich standen auch seine Fans, die Unterschriften wollten, er war ganz überwältigt davon, meinte ich so, hier, sag mal, das Geld ist aber bei dir angekommen, ne? Da guckt er mich an und sagt, sonst wäre ich nicht hier. Damit habe ich mir den Traum erfüllt, einmal im Leben nach Essen zu fliegen. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe das Geld eigentlich auch für andere Sachen gebraucht. Er lebt in New York, die Mieten sind hoch, die amerikanische Situation ist herausfordernd. Aber er hat gesagt, fuck it, wenn das Leben dir so ein Signal, also er hat das wortwörtlich so gesagt, wenn das Leben dir eben dieses Signal sendet, dann ja, er hat einfach ein Ticket gekauft. Also es war wirklich auch zwischen BerlinCon und Essen, dass diese Entscheidung gefallen ist. Er hat gesagt, ich mache das jetzt einfach. Ich fliege nach Essen. Und es hat, also ich habe gerade Gänsehaut, weil das einfach auch so ein schöner Moment war und alle Pippi in den Augen. Und ich dachte so, genau das habe ich mir gewünscht, dass dieser Preis es Leuten ermöglicht, an diesem Hobby nochmal anders teilzunehmen. Und für ihn als Autor ist es ja auch die Chance, mit den Verlagen, mit denen er arbeitet, nochmal persönlich zu arbeiten, die Pegasus-Leute das erste Mal persönlich kennenzulernen, neue Spiele von sich zu pitchen. Ich meine, jetzt gibt es ja auch schon weitere Teile von Compile. Wer weiß, welche Prototypen er vielleicht mit nach Essen gebracht hat und was am Ende für eine Karriere draus wird. Und ich freue mich einfach total, wenn wir Teil davon waren.
Ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort, weil ich habe nämlich auch ein bisschen Gänsehaut. Also es ist, glaube ich, der Beweis, dass euch dieser Preis was bedeutet und die Leute halt wirklich davon profitieren. Ich bin sehr gespannt, was ihr dann nächstes Jahr zu erzählen habt, wenn ihr das jetzige Autorenkollektiv kennenlernt, die ich gleich auch nochmal nennen werde. Ja, unsere Zeit ist fast rum, deswegen würde ich einfach mal so in die Abmoderation gehen. Ich danke euch erstmal für eure Zeit, für die Anwesenheit, für eure Nähkästchenplauderei, für die Geschicklichkeitsmaus Silke. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, um Thorsten Sträter zu zitieren. Also einmal gerne nochmal einen großen Applaus an unsere Jury der diesjährigen Goldenen Tatze, an Silke Christensen, Katja Eisert und Alex Kämmerer.
Dankeschön.
Und natürlich.
War mir ein inneres Stäbchen halten.
Inneres Stäbchen. Okay. Ist auch herausfordernd auf jeden Fall. Also Blumen pflücken, inner. Na gut. Lassen wir das Thema. Und natürlich auch nochmal einen Applaus, auch wenn die Edition Spielwiese nicht mehr da ist, auch wenn niemand des Kollektivs hier ist. Vielleicht hört man es irgendwo im Äther. Also einmal einen großen Applaus für den diesjährigen Preisträger Yubibo von dem Magnet-Kollektiv, Kozuko Takahashi, Natsumi Wada, Kayato Tabata und Momoka Nakayama, die Preisträger der diesjährigen Goldenen Tatze. Und dann bedanke ich mich bei allen, die hier gerade sitzen, denen ich in die Augen gucken kann und die hoffentlich ein bisschen Freude die letzten anderthalb Stunden hatten. Ich war nervös, ihr habt es mir sehr, sehr einfach gemacht, das hier zu moderieren, und an alle Zuhörenden an den digitalen oder analogen Endgeräten sage ich bis zum nächsten Mal und ja, tschüss.
Tschüss. Danke für die Einladung und tschüss.